Genau, wir sind in der Predigtreihe, Leon hat das schon gesagt. Braucht noch jemand ein Buch? Wir verschenken ja Bücher. Ich glaube, wir haben auch noch Bücher, hoffe ich jedenfalls. Wenn ihr noch nicht dieses Buch habt, worum es geht, dann könnt ihr hinten am Ausgang nachher noch Bücher abholen. Wir haben gesagt, wir wollen jedem Haushalt ein Buch schenken, wo es um diese Thematik des Gebens geht. Und da könnt ihr euch gerne bedienen. Wenn die Bücher weg sind und wir immer noch welche brauchen, dann können wir auch welche nachbestellen. Das ist dann nicht das Problem. Also bedient euch gerne, fühlt euch da beschenkt und gesegnet mit diesem Büchlein. Es gibt ja manchmal solche Untersuchungen, die in die Richtung gehen, wo die Frage gestellt wird, ja, was macht glücklich? Und sind Leute glücklich, die viel Geld und Besitz haben? So, und wir denken immer, ja, wenn ich viel Geld und Besitz habe, dann bin ich glücklich, deswegen will ich auch mehr Geld und Besitz haben. Aber in den Umfragen kommt dann raus, nee, eigentlich nicht ganz so, also eher nicht. Das heißt, Leute, die jetzt viel Geld haben, sind nicht automatisch glücklicher als Leute, die weniger Geld haben. Das ist erstmal vielleicht wichtig, nochmal zu greifen, weil die Frage ja da ist, ja, wonach streben wir in unserem Leben? Was ist das Ziel für uns, wonach wir uns ausstrecken, was wir haben wollen, weil wir denken, dann bin ich angekommen und dann ist das Glück da. Es gab mal in Hamburg ein Kaufhaus, das geworben hat mit dem Slogan, wir shoppen nicht, wir kaufen uns glücklich. Wir shoppen nicht, wir kaufen uns glücklich. Vielleicht entdeckst du auch manchmal bei dir, dass du in so einem Kaufrausch bist. Man muss ja nicht in ein Kaufhaus gehen, kann man auch über Online-Anbieter heute machen. Und dann kommen die Pakete nach Hause oder du hast die Taschen und dann denkst du, wow, super, was ich alles gefunden habe. Und dann fühlst du dich für den Moment vielleicht glücklich. Und dann am nächsten Tag, dann ist dieses Glücksgefühl vielleicht schon wieder weg. Und denkst, so toll sind die Sachen jetzt auch nicht. Vielleicht musst du sie sogar wieder umtauschen, wenn du Pech hast. Oder du merkst einfach, da ist immer noch so eine Leere und das war es jetzt auch nicht. Und du kannst ja auch jetzt nicht jeden Tag so viel Geld ausgeben, das wäre auch schlecht. Also man kann sich nicht glücklich kaufen. Vielleicht würden Heilige der Kirchengeschichte wie Franz von Assisi oder Mutter Teresa würden das eher so sagen, wir geben uns glücklich. Also wir wollen nicht uns glücklich kaufen, wir wollen nicht etwas bekommen, um glücklich zu sein, sondern wir geben etwas weg, um glücklich zu sein. Eine ganz andere Richtung in unserer Haltung. Wir geben uns glücklich. Und Gott wirbt darum, dass wir sein Denken mehr übernehmen. Er ist der Gott, der großzügig ist, haben wir gehört in der ersten Predigt, der gerne gibt und auch wir dürfen mehr in diese Mentalität hineinkommen. Gerne und großzügig geben und dann zu erfahren, hey, auch das macht glücklich und zufrieden, wenn wir geben. Vielleicht fragst du dich bei dieser ganzen Reihe, die wir hier machen mit den Predigten, warum ist Gott eigentlich hinter meinem Geld her? Also vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen unangenehm berührt, weil das ja auch so ein Tabuthema oder so ein persönliches Thema ist, worüber wir eigentlich auch nicht viel predigen, finde ich, ne? Also wenn man die Evangelien liest, ist ganz viel Geld, Besitz, ganz viel angesprochen. Machen wir eigentlich nicht so gerne irgendwie auch. Also ich predige jetzt auch nicht so gerne darüber. Und trotzdem ist es ein wichtiges Thema. Aber die Frage ist, ja, hey, Gott ist ja gar nicht hinter deinem Geld her. Und wir als Gemeinde übrigens auch nicht. Sondern Gott ist hinter unserem Herzen her. Also er möchte unser Herz berühren, er möchte, dass wir in unserem Herz Freiheit erleben, weil da, wo unser Herz frei ist, wirkt sich das auch auf alle anderen Lebensbereiche aus, nicht nur auf den Bereich der Finanzen. Und da, wo unser Herz an etwas gebunden ist, da sagt die Bibel ja, das ist Götzendienst, das ist schon schwierig, da sind dann Dinge in unserem Leben irgendwie wie verhärtet und verbohrt und dann kann sich das Leben nicht so entfalten, wie das, was Gott für uns hat. Also Gott geht es um unser Herz, es ist eine Frage des Herzens. Ich möchte mit uns die erste Bibelstelle lesen aus der Bergpredigt, aus dem 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Verse 19 bis 21 und Vers 24. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Klare Worte, die Jesus hier findet in der Bergpredigt. Und er macht deutlich, dass alles, was wir hier auf der Erde an Reichtum und Besitz, an Geld sammeln, horten, haben, dass all das vergänglich ist. All das hat keinen Bestand. All das, was wir in unseren Taschen haben, auf unserem Bankkonto haben, was wir zu Hause rumliegen haben oder wo auch immer, das geht nicht mit uns in die Ewigkeit. Das bleibt alles hier, irgendwo, irgendwie. Das ist uns nicht immer so vor Augen, weil das, was vor Augen ist, ist das Materielle, was wir sehen und greifen. Das Ewige und auch die ewigen Werte, die sind uns oft nicht so vor Augen, weil wir das nicht in unseren Händen halten können. Das heißt, wir werden so ein bisschen vom Denken dazu verführt, dass das, was materiell greifbar ist, dass das wichtiger ist als andere Dinge. Und da sagt Jesus, nee, das ist nicht so. Und die Menschen damals vor 2000 Jahren, die haben genauso getickt. Die hatten noch nicht den Euro, die hatten noch nicht irgendwelche Wertpapierdepots oder so, aber die waren auch besitzorientiert, weil so ticken wir Menschen. Und Jesus sagt, nee, das ist alles vergänglich, aber Reichtümer im Himmel, die sind sicher. Reichtümer im Himmel. Die Frage ist, ja, was sind Reichtümer im Himmel? Also Reichtümer im Himmel ist jetzt nicht nur, wenn du Geld spendest für das Reich Gottes, dass dann das himmlische Konto das dann irgendwie alles sammelt und dann hast du das da im Himmel auch eingezahlt. Reichtümer im Himmel sind die Dinge, die wir aus Liebe zu Gott und zu Menschen tun, hier auf der Erde. Ist das, wo wir uns von Gott gebrauchen lassen, wo wir Zeit verbringen mit Gott, wo wir Zeit verbringen mit Menschen, wo wir Menschen dienen, wo wir Menschen helfen, wo wir uns inspirieren lassen von Gott und wo wir für ihn hier auf der Erde Gutes tun. Das wird uns angerechnet im Himmel. Das hat eine Ewigkeitsperspektive. Da, wo wir Menschen definitiv auch mit Jesus in Kontakt bringen und uns um Menschen kümmern, um sie in die Jüngerschaft hineinzuführen, dass sie mit Jesus unterwegs sein können. Das sind die Punkte, um die es eigentlich geht. Was du als Reichtum definierst, zeigt, wo dein Herz ist. Es zeigt, in welche Richtung du läufst und was dein Lebensziel ist. Frag dich doch mal ganz persönlich, ja, was ist denn mein Reichtum? Wonach strebe ich denn? Was ist denn mein Lebensziel? Was ist mir denn wichtiger als alles andere in meinem Leben? Und versuch da mal ganz ehrlich zu sein und nicht vorschnell so eine ganz fromme Antwort zu geben. Vielleicht hast du Sachen, wo du sagst, ja, hey, das ist hier erste Priorität, darum geht's. Und dann hinterfrag das mal. Und das muss jetzt nicht materieller Reichtum sein, kann auch was ganz anderes sein, aber dann ist das dein Reichtum, dann ist da vielleicht dein Herz. Jesus sagt, keiner kann zwei Herren gleichzeitig dienen, entweder Gott oder dem Geld. Und dann gebraucht er hier diesen Begriff Mammon, der ja auch in unsere Sprache hineingekommen ist. Also Mammon kennen wir so von der Begrifflichkeit. Damals war das tatsächlich eigentlich eine Gottheit. In Babylonien war das eine Gottheit, die für das Prinzip stand, dass man Gott nicht braucht, sondern dass man diesem Gott Mammon vertraut, dass er einen versorgt. Also man braucht nicht den Gott Jahwe, den Gott des Bundes mit Israel, sondern wenn man Mammon vertraut, ja, dann vertraut man auf eine andere Gesetzgebung. Also es geht darum, wem vertraue ich eigentlich mein Leben an? Also vertraue ich dem unsichtbaren Gott, der mein Leben hält und trägt, Oder vertraue ich diesen materiellen Dingen, dass ich denke, ich brauche das, damit mein Leben sicher ist, damit ich eine gute Lebensperspektive habe? Mammon verspricht letztendlich, was nur Gott geben kann. Mammon verspricht Sicherheit, Sinn, irgendwie auch Identität, Unabhängigkeit, Macht und Freiheit. Also ist ein Götze, ist eine Macht hinter dem Geld. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen. Also Geld an sich ist erstmal neutral. So, mit Geld kannst du Gutes bewirken, mit Geld kannst du andere böse Sachen machen. Das Mittel Geld und Finanzen ist neutral, aber du kannst es geistlich mit Gott verbinden und was Gutes machen. Du kannst es aber auch mammonmäßig benutzen und als Götze missbrauchen, dass du denkst, das ist meine Lebenssicherheit. Also, keine Ahnung, wenn du sagst, ja, ich brauche 100.000 Euro, damit ich mich sicher fühle und ich brauche so und so viel Geld, damit es mir gut geht, dann vertraust du mit deinem Leben auf dieses System Mammon. Vertraust du nicht auf Gott, der sagt, hey, ich versorge dich und mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite. Und Jesus sagt hier, entweder oder. Entweder du hast diese Mammon-Mentalität oder du hast diese Mentalität, dass Gott dein Versorger ist und dass du auf seiner Seite unterwegs bist. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10, heißt es, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Also auch hier nochmal wichtig zu sehen, nicht Geld ist die Wurzel von allem Bösen, sondern die Liebe zum Geld. Also meine Beziehung zum Geld, mein Verhältnis zum Geld, mein Verhältnis zum Materiellen, das kann negativ sein, das kann schwierig sein, das kann in die Richtung Götzendienst gehen. Diese Mentalität von Mammon sagt, nimm, was du kriegen kannst, je mehr, desto besser. Sammel, 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 horte, horte, horte. Die Mentalität von Gott ist, gib gerne. Nicht nimm, sondern gib und sei da frei in deinem Herzen. Manchmal schleicht sich auch so eine Variante ein in unser Denken, so eine religiöse Variante von Mammon. Sieh zu, dass du möglichst viel verdienst und bekommen kannst, weil dann kannst du ja auch viel geben und anderen Menschen viel helfen. Okay? Also möglichst viel sammeln, damit man in das Reich Gottes geben kann und damit auch das passieren kann, was Gott will und so. Und das hört sich irgendwie gut an, aber da ist trotzdem irgendwie eine Schwierigkeit mit verbunden, weil Gott ist nicht abhängig von deinem Geld. Also Gott kann auch sein Reich bauen ohne dein Geld. Und es ist nicht verknüpft, dass du jetzt groß rauskommen musst und Geld sammeln musst, damit Gott Dinge tun kann. Er gebraucht uns, ja, aber wir sind trotzdem frei davon. Wir sollen frei davon sein, dass wir nicht danach streben und dass wir nicht diese Verknüpfung bekommen, ja, ich muss jetzt sammeln, damit Gott etwas tun kann. Gott kann Menschen auch ohne Geld helfen, weil er ist Gott, er ist ganz frei. Trotzdem gebraucht er auch Geld, was wir zur Verfügung stellen. Es gibt in dieser Mammon-Thematik gibt es so zwei Freunde, will ich das mal nennen, Mammons Freunde, die auftauchen können, die hier eine Rolle spielen, auch in unserer Haltung und die ganz unterschiedlich sein können und die trotzdem auch ähnlich sind. Also wir können eine Haltung haben von einer inneren Armut. Vielleicht entdeckst du das auch mal bei dir. Diese Haltung äußert sich als Scham und Schuld darüber, was Gott eigentlich gesegnet hat und was du von Gott empfangen hast. Also zum Beispiel, wenn du gesegnet bist und du hast ein tolles Auto. Auto ist immer das Beispiel, ja, für Männer und so. Du hast ein tolles Auto, bist gesegnet. Und wenn du aber so eine innere Armutsmentalität hast und Leute dich dann auf dieses Auto ansprechen, boah, du hast aber ein tolles Auto, und dann sagst du, ja, nee, ist gar nicht so gut und war auch ein Schnäppchen und, ne, also du versuchst das irgendwie runter zu reden, dass das gar nicht so toll ist, weil du ein Schamgefühl und vielleicht auch ein Schuldgefühl hast, weil du denkst, wie kann das denn sein, dass ich als geistlicher Mensch irgendwie so ein tolles Auto habe, darf ja gar nicht sein. Oder Urlaub, ja, so, du machst eine, was weiß ich, Beispiele ausdenken, ja, du bist in Rente und machst eine Kreuzfahrt, ne, du hast dein ganzes Leben hart gearbeitet und jetzt willst du auch mal irgendwie durch die Karibik touren oder so, ne. Und aus Angst, wie vielleicht andere reagieren könnten, traust du dich das gar nicht groß zu sagen und sagst, naja, wir sind halt in Urlaub, ne, so. Aber Thema Kreuzfahrt und Karibik willst du gar nicht sagen, weil du schämst dich ein bisschen dafür, dass du dir das jetzt gönnst. Verstehen wir? So eine innere Armutsmentalität, dass wir das nicht gut zusammenkriegen und nicht frei sind, dass wir sagen, hey, Gott hat mich beschenkt und ich darf das auch gerne nutzen, sondern du hast das Gefühl, du musst dich irgendwie rechtfertigen für die Dinge, die du hast und die du tust. Ist, glaube ich, eine ungesunde Mentalität. Der andere Freund, der auch da ist, ist so der Hochmut. Das ist so die andere Geschichte. Also der Hochmut, der da ist, der Stolz, der sagt, ich habe ein tolles Auto, habe ich mir auch verdient, habe ich auch hart dafür gearbeitet und ich arbeite härter als die anderen. Deswegen habe ich auch das tolle Auto. Versteht ihr? Also wo man denkt, jawohl, ich bin's, ich habe es geleistet, es liegt an mir und zu Recht bin ich so gesegnet. Ist auch nicht gut, weil es immer noch von Gott geschenkt ist. Dass es so ist, dass du die Arbeitsenergie hast, dass du vielleicht auch den Intellekt hast, dass du die körperliche Kraft hast. Es könnte auch ganz anders sein. Es liegt nicht nur an dir. Also dieser Stolz, der meldet sich hier auch immer wieder an. Und beide Haltungen haben so eine gemeinsame Wurzel. Sie richten den Blick nicht auf Gott, sondern auf die Dinge. Und indem, dass man dann auf die Dinge schaut, was man hat, stellt man auch den Vergleich an, wie andere sind. Und dann hat der das Auto und dann hat der ein besseres Auto und ein schlechteres Auto und der fährt dahin in Urlaub und so weiter und so weiter. Also man lebt im Vergleichsdenken, entweder aus dieser inneren Armutsperspektive, dass man immer denkt, ja, habe ich eigentlich gar nicht verdient und andere, die haben mehr und besser. Oder ich denke, ja, ich bin hier on top, ne? Ich bin hier ganz oben. Und das ist schädlich. Schädlich. Vielleicht entdeckst du die eine oder andere Haltung bei dir. Was ist die Lösung an dieser Stelle? Die Lösung ist, dass man nicht auf die Gaben so sehr schaut, sondern auf den, von dem alle guten Gaben kommen. Dass man sagt, hey Gott, danke. Danke, dass du mich beschenkst. Danke, dass ich das haben darf. Danke, dass es mir so gut geht. Also eine Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln, ist, glaube ich, total wichtig. Und das führt auch in die Freiheit. Gott als den Geber aller guten Gaben danken und ehren und sich nicht irgendwie komisch vergleichen. Ich möchte aus dem Markus-Evangelium eine bekannte Bibelgeschichte mit uns noch teilen. Markus 10, die Verse 17 bis 22. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da ist also dieser junge Mann und der kommt mit einer wichtigen Frage zu Jesus. Er sagt: Jesus, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Damals hat er sicherlich auch eine zeitgenössische Vorstellung vom ewigen Leben, was er damit verbunden hat, letztendlich aber auch Leben in Fülle, ja, wo er wusste, ja, da wo Gott ist, ist das Leben in Fülle. Er will glücklich sein, er will gute Beziehungen haben, er will Frieden haben, er will auch ein Leben über den Tod hinaus. All das war in seinem Leben als Sehnsucht angelegt. Und er fragt, ja, wie kann ich da hineinkommen? Wie komme ich in dieses Leben hinein? Was muss ich jetzt schon tun, damit ich das Leben bekomme? Wie viele gute Taten muss ich tun? Und gibt es vielleicht auch so eine Waage, wenn ich genug gute Taten getan habe, dann komme ich ins ewige Leben und dann ist das Maß erfüllt und erreicht. Was reicht aus? Wie viel Geld muss ich geben? Wie viel Spenden muss ich geben? Wie viel Kindern muss ich bei den Hausaufgaben helfen? Wie viel Omas über die Straße helfen und so? Also dieses Denken war so dahinter. Und das ist eine gute Frage. Vielleicht bist du hier und du fragst dich auch, hey, wie komme ich in dieses Leben hinein? Ewiges Leben ist ein großes Wort, aber vielleicht hast du diese Sehnsucht nach Leben und du sagst, das Leben hier auf der Erde, so wie es für dich gerade ist, das ist jetzt nicht dieses Leben in Fülle und du sehnst dich nach einem anderen Leben und fragst dich, wie komme ich denn da hinein? Was muss ich denn tun? Was muss ich denn leisten? Das ist eine gute Frage. Und diese Frage hat Gott in uns alle hineingelegt. Wir alle fragen uns, ja, was ist denn hier der Sinn des Lebens und wo geht denn die Reise weiter? Wo ist denn das wirkliche Leben auch über den Tod hinaus? Das ist eine gute Frage. Und Jesus ergibt hier eigentlich zwei Antworten. Die erste Antwort von Jesus lautet: Halte die Gebote. So, und da gab es dann auch, ne, die 10 Gebote aus dem alten Bund, wo es alles sehr komprimiert zusammengefasst ist. Und Jesus zählt einige Gebote auf, die über die Beziehung gehen. Ja, wie sind wir als Menschen miteinander unterwegs und so. Und da sagt der Mann: Habe ich alles getan? Habe ich erfüllt? Habe ich nichts Schlimmes gemacht, sondern ich bin hier gut unterwegs. Macht einen Haken dahinter. Und dann die zweite Antwort von Jesus, ich lese das nochmal. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Also in der ersten Antwort ging es um das allgemeine Gesetz, das, was Gott will. Und der junge Mann sagt: Jawohl, habe ich gemacht. Und jetzt kommt die zweite Antwort von Jesus und die greift jetzt nicht auf das Gesetz zu, sondern trifft den jungen Mann im Herzen. Weil in seinem Herzen hat er so eine Prioritätenliste, wie er unterwegs ist. Und Jesus, er weiß das, inspiriert vom Heiligen Geist. Und er trifft genau an dieser Stelle, wo dieser junge Mann mit seinem Herzen nicht Gott an erster Stelle hat. Das heißt, eigentlich greift Jesus in dieser zweiten Frage auf dieses Gebot, auch tatsächlich aus den 10 Geboten, greift er zurück, dass wir keine anderen Götter neben Gott haben sollen. Und dieser junge Mann, er hat andere Götter neben Gott gehabt und das war sein Besitz, das war sein Vermögen, das war seine Sicherheit. Und Jesus, er stellt diese Frage: Hey, was ist denn damit, ne? Wenn du mir nachfolgen willst, wenn du ins ewige Leben kommen willst, dann gib alles auf für mich. Sei bereit, hier diesen Schritt zu gehen. Sei bereit, loszulassen. Und die Reaktion des jungen Mannes die ist schon auch traurig. Ne? Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Das heißt, aus dieser Frage, wie komme ich ins ewige Leben, was muss ich tun, ist an dieser Stelle keine positive Wendung erfolgt. Das heißt, er ist traurig weggegangen. Er war nicht bereit dazu, Sachen da zu sortieren. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, oh ja, Hilfe, ne, so. Muss ich mein ganzes Vermögen jetzt aufgeben, um ins ewige Leben zu kommen? Ist das jetzt hier Sinn und Zweck der Geschichte? Und da glaube ich, nein, das ist nicht so. Also Jesus verlangt nicht von uns allen, dass wir unser Konto auf Null stellen und dass wir unser Haus verkaufen und so. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber was Jesus macht, dass er uns immer wieder ganz persönlich durch seinen Heiligen Geist Fragen stellt, die unser Herz betreffen. Wo er fragt, hey, woran hängt denn dein Herz wirklich? Und bist du bereit, dich dazu zu überprüfen? Bist du bereit, auch Dinge loszulassen? Auf dem Weg der Nachfolge. Also Jesus ruft uns alle in die Nachfolge, aber seine Nachfolge kostet auch etwas. Wir können Jesus nicht auf dem Weg der Nachfolge so nachfolgen, wie wir am Anfang waren und einfach sagen, okay, ich muss mich nicht verändern. Sondern Jesus, er ruft uns in die Nachfolge und auf dem Weg der Nachfolge, da spricht er immer wieder zu unserem Herzen. Da hält er uns immer wieder Prüfungen hin und Warnschilder und er wirbt immer darum, dass wir in unserem Herzen frei sind, ihm zu dienen. Und jetzt drehen wir uns um dieses ganze Thema Materialismus und Finanzen und Geld. Ja, das ist ein Teil, wo wir, glaube ich, sehr empfänglich sind, auch eine falsche Sicht von zu haben. Aber das kann auch ein ganz anderes Thema sein, wo du vielleicht dran hängst und wo Jesus sagt, was ist denn mit deinem Herzen? Bist du bereit, dass du mich an erste Stelle setzt? Bist du bereit, dass du da mal drauf schauen lässt? Bist du bereit, dieses Thema zu bearbeiten? Oder willst du einfach so durchziehen, so wie du bist? Aber hast vielleicht irgendwelche Götzengeschichten da im Hintergrund, die nicht gut sind. Also Jesus erwirbt um unser Herz, weil er weiß, da wo wir unser Herz an Dinge hängen und an Sachen hängen, die ihn nicht meinen, da drohen wir irgendwie zu kippen und nicht weiterzukommen und irgendwie auch selbst Schaden zu nehmen und anderen Schaden zuzufügen. Jesus erwirbt um unser Herz. Ich habe das gemerkt bei mir, vielleicht habe ich schon mal erzählt, als ich in der Bankausbildung war, da hat man ja viel mit Finanzen und materiellen Dingen zu tun und so. Und man wird da auch so ein bisschen drauf getrimmt. So. Und ich war in der Deutschen Bank und die Deutsche Bank, ne, da kommt dann der Hochmut noch rein, die waren immer so der Primus. Ja? Also Deutsche Bank war die beste Bank. Und so wurden auch alle Leute getrimmt, ja, so, hey, was die Allianz bei den Versicherungen ist, war die Deutsche Bank bei den Banken, ne, und das war schon ein bisschen speziell und man hat das immer wieder gemerkt. Und ich habe dann auch so ein Wertpapierdepot gehabt, da gab es so, wie heißen die noch, Belegschaftsaktien, also man hat dann auch teilweise Aktien bekommen von der Firma, haben alle Mitarbeiter bekommen und so weiter und das war auch ganz nett. Und ich hatte dann dieses Aktiendepot, war jetzt nicht viel drin, ja, also war jetzt nicht die Weltreise, die ich dann gemacht habe, ne? Aber waren halt ein paar tausend Euro oder so. Und ich habe gemerkt dann in dieser Zeit, durch die Beschäftigung mit diesem ganzen Finanziellen, war mein Fokus auch verändert. Also vorher würde ich sagen, ich war jetzt nicht der Materialist in Person, ich war ganz normal unterwegs, aber durch diese Zeit nochmal bewusst geprägt, man beschäftigte sich damit und wenn du dann so ein Wertpapierdepot hast und du arbeitest in der Bank, dann guckst du jeden Tag drauf Also jeden Tag haben sich die Kurse verändert und dann denkst du, ach, wieder ein bisschen mehr oder weniger. Das heißt, du bist beschäftigt mit diesen materiellen Dingen. Und der Fokus geht dann weg von anderen Dingen. Und ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut, diese Beschäftigung mit diesen Dingen, die unwichtig sind. Und ich war nicht der Einzige, sondern es gab Kunden, die hatten nicht nur 5.000 Euro im Depot, sondern die hatten da ein paar Millionen im Depot. Und die waren dann auf Ibiza und haben da den Winter verbracht und die haben dann jeden Tag die Filiale kontaktiert. Damals war ja Internet noch nicht ganz so. Und dann musste man ihnen den Auszug, ihren Depotauszug jeden Tag faxen, damit die wissen, was geht denn ab in meinem Depot. So fixiert, die hätten einfach in Ibiza genießen können, ne? Strand und so, aber diese Fixierung. Und ich habe dann für mich entschieden, nach dieser Bankgeschichte, ich will dieses Depot nicht mehr haben, weil ich will da nicht mehr immer drauf schauen. Und habe ich dann alles verkauft so und dann war das Geld auf dem Sparbuch, da passiert nicht so viel. Aber dann war für mich dieses Mindset war dann anders. Jetzt sage ich nicht, wenn du ein Wertpapierdepot hast, ne, verkauf alles und so, aber ich sage dir nur meine Geschichte und auch die Gefahr der Verschiebung von Prioritäten. Also achte auf dein Herz und sei bereit, Entscheidungen zu treffen, dass dein Herz sich sortiert und mehr an Gott festmacht, als an den Dingen festmacht. Was ist das Wichtigste für dich? Woran bist du gebunden? Bewusst oder vielleicht unbewusst? Wo denkst du, dass etwas dich so sehr erfüllt und dir so viel Sinn gibt, dass du es nicht lassen kannst? Dann sage ich dir, hey, pass da auf und übergib das Jesus und lass dich da verändern. Weil das ist der Knackpunkt, vielleicht gerade jetzt in deinem Leben, woran du hängst. Unabhängig vielleicht von dem Geld, wenn das nicht dein Thema ist. Jesus, er will uns frei machen und er will uns ein freies Herz schenken, dass wir nicht abhängig sind von Dingen, nicht abhängig sind von Menschen, sondern dass wir abhängig sind von ihm und ihm gerne und frei dienen. Und das ist die Einladung auch heute Morgen. Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, nach vorn zu kommen. In dieser Geschichte mit dem jungen Mann, da kann man auch auf die Idee kommen, dass es alles ein bisschen hart ist, auch wie Jesus mit ihm umgeht. Und wie hat Jesus eigentlich, woher hat er das Recht, mit so einem Mann so umzugehen? Also so harte Worte auch zu sprechen und ihn damit so zu konfrontieren irgendwie. Ich glaube, Jesus hat das Recht, uns so zu konfrontieren, weil er voller Liebe ist für uns. Also er schaut diesen jungen Mann mit dem liebevollen Blick an. Da ist ganz viel Liebe für uns. Er möchte nicht sortieren und sagen, das sind die Bösen, das sind die Guten und so, sondern er möchte seine Liebe zu uns bringen. Und sein Herzschlag ist immer Liebe. Und hier in der Situation hat er diesen jungen Mann, ich sag mal, nur liebevoll angesehen. Ein paar Jahre später, da war das nicht nur ein liebevoller Blick für die Menschen, sondern es war eine liebevolle Tat für uns Menschen, wo Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und wo er die Freiheit, die er uns wünscht, erkauft hat für jeden Einzelnen von uns. Das heißt, wenn Jesus mit uns ins Gespräch kommt und wenn Jesus auch die wunden Punkte antippt, dann geschieht das mit einem Blick voller Liebe, aber auch vor dem Hintergrund seiner liebevollen Tat am Kreuz, dass er diese Freiheit für uns erworben hat, die er uns immer wieder anbietet. Dann ist es nicht irgendetwas, was uns belastet, was uns knechtet, was uns knebelt, sondern er bietet die Freiheit an aus seiner Motivation der Liebe. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir jeder für sich Jesus nochmal eine Antwort geben. Und Jesus ist hier durch seinen Heiligen Geist und er sieht auch dein Herz. Vielleicht ist auch in dir die Sehnsucht nach Leben, vielleicht die grundsätzliche Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Dann möchte ich dir sagen, du bekommst ewiges Leben dadurch, nicht, dass du etwas leistest und etwas machst, sondern dass du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dass er alles für dich gemacht hat, dass er dir deine Schuld vergeben hat, als er am Kreuz gestorben ist. So bekommst du ewiges Leben, wenn du daran glaubst. Vielleicht bist du aber hier und das ist für dich alles schon gegessen und ein altes Thema. Aber du hast diese Sehnsucht nach Leben, aber du suchst woanders nach Lebenserfüllung und nicht bei Gott, sondern in anderen Dingen oder in anderen Personen oder was auch immer. Dann lad den Heiligen Geist ein, dass er dein Herz berührt. Und dass er dir die Gelegenheit gibt, vielleicht heute, Anfang von heute, dass du frei wirst, ihm mehr Raum zu geben, dass er dir mehr Lebensfülle geben kann. Dafür würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Morgen. Ich danke dir, dass du an unserem Herzen interessiert bist. Danke, dass dein liebevoller Blick da ist. Du willst uns nicht verurteilen, sondern du hast uns erlöst und gerettet. Herr, aber du siehst, wo wir hängen. Du siehst, was uns zu schaffen macht. Du siehst da, wo Abhängigkeiten sind, die nicht gut sind. Du siehst, wie es um unser Herz bestellt ist. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du uns einen Spiegel vorhältst, gerade jetzt, dass wir unser eigenes Herz erkennen können. Dass wir erkennen können, wo wir ungesund unterwegs sind. Dass wir erkennen können, wo wir verstrickt sind. Wo vielleicht Mammon eine Rolle spielt. Wo vielleicht Stolz eine Rolle spielt. Oder andere Dinge. Und ich bitte dich, dass wir uns aufmachen und den Mut haben, dir diese Punkte hinzuhalten, damit du wirken kannst. Führe du uns in die Freiheit der Kinder Gottes immer wieder und immer mehr. So danke ich dir für deine Kraft und deine Gegenwart, gerade jetzt. Amen. Wir werden jetzt noch was singen, aber wenn du spürst, ja, boah, da ist etwas, was mir bewusst geworden ist während der Predigt, was ich zu Gott bringen möchte, dann sei herzlich eingeladen, zum Gebetspunkt zu gehen, auch mit dir beten zu lassen oder auch im Nachhinein das Gespräch noch zu suchen. Es geht um dein Herz und dein Herz ist wichtig, deswegen geh nicht einfach so nach Hause, sondern mach die Dinge fest, die dir bewusst geworden sind.